Und an dieser Stelle ein kleiner Servicehinweis, den wir dankenswerterweise von einem Hörer bekommen haben. Und er hat uns Folgendes geschrieben zur Frage.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport.
Zwei Feinschmecker.
Heute haben wir uns das Thema Sport und Wahlen.
Ihr sagt an einer Stelle, der Status der Gemeinnützigkeit verlange die Wahlen.
Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina.
Gemeinnützigkeit verlangt keine innere Demokratie, sonst wären Stiftungen raus und auch Einzel-GmbHs. Und auch das BGB verlangt keine Demokratie.
Und Nico, du arbeitest im Gesetz mehreren Demokratieförderprojekten.
Wenn in der Satzung nichts anderes Sport steht, gilt dieses Vereinsrecht. Ja. Mhm. Aber ja, Abweichungen sind mehr korrekt. Als möglich.
Das ist gut.
Das ist natürlich, also vielleicht machen wir einen kurzen Schwank zu Demokratieförderprojekten.
Wie kann die Satzung bestimmen?
Ja, das Amtsgericht will nur, dass klar ist, wie ein Vorstand bestimmt wird.
Und die Mitglieder können die Regeln ändern.
Bei so Förderprojekten ist es ja oft so, dass sie eine Laufzeit haben. Und von zwei sehr großen Demokratieförderprojekten. Endet
ich danke
dieses Jahr
und
die
Nico dankt auch sehr für diese Ergänzung.
Und deswegen sind wir
wenn
alle
ihr
so
noch mehr Informationen zum Thema Gemeinnützigkeitsrecht
jetzt weiter, was stellen wir für neue
sucht,
Anträge?
Dann empfehle ich die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung und Stefan Diefenbach-Trommer hat uns dankenswerterweise diese Ergänzung
manche
geschickt.
Wissen aber auch, dass die Förderprojekte nicht mehr weitergeführt werden können. Mhm. Und das ist dann schon nicht nur unsicher, sondern dann ist wirklich, glaube ich, ja, auf die Frage nach einer vielleicht Neuorientierung oder Umorientierung im eigenen Kontext des Verbandes oder des Arbeitgebers. Ist also spannend, ist wahrscheinlich richtig, aber es ist vor allen Dingen auch sehr diplomatisch. Genau, und wir hören ja auch gut zu, was so in dem politischen Raum gesagt wird. Letzte Woche war parlamentarischer Abend dem DUSB und da habe ich auch mit Abgeordneten gesprochen und ein Abgeordneter hat mir gesagt, so nach dem Motto, Projekte wollen ja auch nie aufhören, sind nie zu Ende, die wollen immer weiter gefördert werden und wir müssen jetzt sehen, dass wir im Moment haben wir keine Zeiten mehr für ein Wunschkonzert. Und das fand ich auch als Aussage, ehrlich gesagt, in dem Moment schwierig, weil ich zumindest in unseren Kontexten, wenn wir mit den also anderen Projekten sprechen und auch bei uns selber schauen, habe ich nicht den Eindruck, dass wir gerade so Wolkenkuckucksheim-mäßig unterwegs sind. Was können wir noch alles erträumen? Sondern dass im Moment gerade eher ein Riesenbedarf ist, gerade bei Sportvereinen, Verbänden, die jetzt gerade beraten werden wollen. Und dass das nicht so eine Frage ist von, was wollen wir noch alles an spannenden Dingen, sondern was muss jetzt gerade gemacht werden? Also es ist jeder so eine ganz andere Dringlichkeit.
Ja, ja. Total. Mhm. Ja, das ist tatsächlich das ist eine spannende Aussage, zumal ja alle demokratischen Parteien auch vermeintlich erkannt haben, dass unsere Demokratie angegriffen wird. Und dann ist es schon verwunderlich.
Hashtag Zeitenwende.
Genau. Dann ist es, finde ich, schon verwunderlich, warum manche Dinge priorisiert werden und andere nicht. Und ich habe das Gefühl, die Demokratieförderung ist ja etwas stiefmütterlich behandelt an vielen Stellen. Und ich hoffe, dass es da auch politischen Willen gibt, das anders zu tun.
Vielleicht auch noch diesen Satz dazu. Die Signale sind dann ja manchmal ganz unterschiedlich. Heute wurde durch die Bundesregierung eine Strategie für mehr Demokratie und gegen Extremismus, glaube ich, heißt dieses Strategiepapier veröffentlicht. Es gab schon mal ein Strategiepapier der Bundesregierung, der vormaligen, rund um diese ganzen Geschichten, Mord an Walter Lücke, Anschlag Halle Hanau. Da in diesem Kontext hat man eine Strategie der Bundesregierung gehabt. Und jetzt kam eine neue raus heute. Ich habe mir die noch nicht genau durchgelesen. Aber da stehen dann auch Demokratieförderungen ganz groß obendrauf. Mhm. Und gleichzeitig kommen Signale von, es gibt keine Mittelaufwüchse oder eher eventuell Einsparungen. Mhm. Das Demokratiefördergesetz dümpelt immer noch rum und wird blockiert durch vor allen Dingen eine Fraktion. Eine Partei ist wirklich auch, also da gibt's konservative Medien, wo quasi Demokratie leben und andere Bundesprogramme diskreditiert werden gerade. Also es ist schon, ich bekomme da manche Sachen nicht so richtig gut überein gerade.
Total. Und ich würde auch an den Herrn Abgeordneten sagen, mit dem du gesprochen hast, wir wollen eigentlich nicht immer über Projekte gefördert werden.
Ach, guter Punkt.
Eine strukturelle Förderung würden wir viel eher nehmen. Und die kann auch ein bisschen niedriger sein als bei den Projekten. Und Projekte sind halt geil, um neue Dinge auszuprobieren.
Ja, das wäre super, wenn das so gemacht würde. Und wir, gerade die Deutsche Sportjugend, Jugendverbände werden ja über KJP-Mittel, Kinder- und Jugendplan, gefördert. Und auch da sind wirklich die Aussagen nicht so, dass wir den Eindruck haben, das ist alles safe für die nächsten Jahre. Das wäre ja eine strukturelle Förderung auch, die vielen jetzt schon zugutekommen, aber das könnte man ja auch, sagen wir mal, stark weiterführen.
Ja. So. Ja, total. Ich meine, das ist ja fast schon eine gute Überleitung zu unserem Thema, weil Wahlen und wählen gehen sind ja zentrale Punkte in unserer Demokratie und auch Möglichkeiten Richtung Politik auch Dinge zu signalisieren. Und im Grunde gibt man ja auch gewisse Dinge ab durch dieses ganze Wahlsystem, was wir haben. Also man vertraut ja darauf, dass die gewählten VertreterInnen die Themen, die man fokussiert, wichtig findet, auch vertreten. Deswegen starten wir doch jetzt hier in diese Folge rein, so nach diesem kurzen außerhalb des Skripts Exkurs. Und wir starten mit unserer Kategorie Mitbringsel. Und du hast mir gesagt, du hast was mitgebracht.
Ja, und ich raschel jetzt ganz doll. Ich hoffe nicht zu doll und gebe dir ein Blatt.
Aha. Oha.
Ich habe ein bisschen draufgemalt, weil die Kopie oder der Ausdruck so schlecht war, dass ich ein bisschen das nochmal verdeutlicht habe, was man da sehen kann.
Ja, okay, genau. Also das ist ein Screenshot von einer Tagesschau-Sendung und da ist ein Wahlplakat zu sehen. Das hatte ich mir fast auch gedacht, dass ich sowas machen will. Und das ist ein Wahlplakat, da steht drauf ein Herz für Sportvereine und dann das Datum der Europawahl. 9. Juni 2024 und das ist von den Freien Wählern. Das ist jetzt, also es gibt ja sehr viele kleinere Parteien, die antreten, auch bei der Europawahl. Ich habe mir tatsächlich ein paar Wahlprogramme angeschaut und da ganz wenig zum Sport gefunden, deswegen finde ich das interessant, dass diese Partei das aufgreift, zu der ich kein richtiges Bild habe, ehrlich gesagt. Ich habe was zu den Freien Sachsen, das ist ganz anders. Ja. Finde ich spannend. Ich habe mir viele der Plakate angeschaut, die gerade so hängen. Und finde es interessant, dass es da so explizit mal um etwas geht, weil bei vielen der Plakaten ging es so um ganz große Themen.
Ja.
Frieden, kein Krieg, mehr Gerechtigkeit, weniger dies, weniger das. Keine Ahnung, aber es waren immer so ganz, ganz große Themen. Und das ist ja schon sehr speziell. Hast du denn auch geschaut, was sie dazu noch sagen?
Ins Wahlprogramm habe ich jetzt noch nicht geschaut. Vielleicht zu den Freien Wählern in Sachsen. Also das ist der sächsische Ableger der Freien Wähler. Man sieht da auch, das habe ich nochmal draufgeschrieben, wir für Dresden steht da auch noch auf diesem Plakat drauf. Also das ist in Dresden plakatiert. Vielleicht, bevor ich Freie Wähler erkläre, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Plakate unterschiedlich sind in Städten wie in ländlichen Regionen und dann eben zwischen den Bundesländern auch pro Partei, was interessant ist, weil wir ja Europawahlen haben. Und eigentlich müsste man ja meinen, wenn es eine Partei ist, die in sozusagen ganzen Bundesrepublik vertreten ist, dann haben wir ein Slogan oder einen Spitzenkandidatin, einen Spitzenkandidat. Mhm. Das ist aber bei vielen gar nicht der Fall, sondern wir haben das sogar noch mal kleinteiliger pro Land oftmals. Und das ist schon, also auch wenn wir es pro Bundes, also in unserem ganzen Bundesgebiet hätten, wäre das ja auch schon zu kritisieren, weil im Prinzip wäre sozusagen meine Vorstellung, wird ja auch gefordert von manchen Kräften, müsste man eigentlich eine Liste für ganz Europa haben. So um wirklich so diese europäischen Ziele und europäische Politik in den Mittelpunkt zu setzen. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein Exkurs, was Wahlplakate betrifft. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass es auch ganz interessant ist, dass bei der SPD, die haben, glaube ich, Freiheit draufstehen. Da gibt es ganz viel sowas wie Sicherheit und so weiter und so fort als Begrifflichkeiten. Und oftmals bei Parteien andere Slogans oder Wahlthemen, die man normalerweise nicht vermuten würde, unbedingt. Also bei Freiheit würde man ja eher an die FDP denken, zum Beispiel. Freie Wähler in Sachsen Es gibt Freie Wähler in Bayern, von denen hat man schon mal öfter gehört. Hubert Aiwanger und so. Das ist, glaube ich, mehr in den Medien gewesen. In Sachsen sind die gegründet worden aus dem ganzen Kontext von Rechtsextremen und Querdenkenden. Die sind so eingeordnet, das habe ich sozusagen nachgelesen jetzt, weil ich mich auch vorher mit den Freien Wählern in Sachsen nicht so sehr ausführlich auseinandergesetzt habe, quasi so zwischen CDU und AfD. Und im Gegensatz zu anderen Landesablegern der Freien Wähler, also auch zum Beispiel im Gegensatz zu Bayern, gibt es keine Brandmauer zur AfD. Also Robert Aiwanger hat sozusagen die Brandmauer beschworen und oder aufgebaut verbal. Die Personen der Freien Wähler in Sachsen haben klar gesagt, bei uns gibt's die nicht. Insofern ist es ja dann nochmal spannend, wenn wir dann eine Partei haben, die quasi genau uns adressiert mit einem Herz für Sportvereine, die aus dem Kontext aber kommt.
Ja, zumal das im Kontext der Europawahl auch einfach gar nicht so viel Sinn macht, aber darüber reden wir auch vielleicht noch.
Das ist wohl ein guter Punkt.
Ja. Okay, ja, spannend. Okay, hast du noch was oder darf ich dir jetzt?
Nö, gerne.
Okay, mein Mitbringsel ist weniger kreativ. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Wahlplakate abfotografiere und sie mitbringe. Das habe ich natürlich irgendwie dann doch nicht hingekriegt. Ich hab gedacht, ich bringe einfach mal ein paar Zahlen mit. So, und du kannst dann vielleicht sagen, was du dazu assoziierst. Und zwar bringe ich dir zwei Zahlen mit zum Thema Superwahljahr. Und die erste Zahl ist 70.
Okay, und ich muss assoziieren 70. Also 75 würde ich jetzt sagen, 75 Jahre Grundgesetz. Aber es geht ja, geht's um Superwahljahr.
Es geht um das Superwahljahr.
70.
Und davon spricht man ja manchmal in den Medien über dieses Jahr.
Weil es jetzt Europawahlen gibt, Kommunalwahlen in bestimmten Bundesländern, Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und nächstes Jahr auch Bundestagswahlen. Ich versuche gerade drum herum zu reden. Ich habe keine Ahnung, was 70 hier bedeutet in dem Kontext.
Ich kann es ja auflösen, bevor du noch so weiter da im Dunkeln stochern musst. Es gibt 70 Wahlen dieses Jahr weltweit.
Wahnsinn.
Also ungefähr. Das ändert sich ja auch immer und es kann ja auch aktuell zu Neuwahlen und Ähnlichem kommen. Aber so Anfang des Jahres war klar, es wird ungefähr 70 Wahlen geben, also große demokratische Wahlen, da sind ja viele dabei, die du gerade schon aufgezählt hast, aber es sind eben auch viele in sehr großen Staaten dieser Welt, beispielsweise Indien.
Ist gerade dabei, glaube ich, ne?
Genau, die wählen gerade, weil die so groß sind, dass es über mehrere Wochen geht. Oder
USA,
glaub, fast einen Monat, dann in den USA.
Habe ich auch Bauchweh.
Genau, Ende November, Anfang November dann. Okay, das war die eine Zahl. Die andere Zahl dreht sich auch noch mal so ein bisschen um das Thema Superwahljahr und die heißt 23. Ist das ein bisschen fies von mir, ne?
Also überhaupt nicht, weil was soll ich jetzt mit 23 anfangen? Lass mal überlegen. Gib mir noch ein Stichwort mehr, bitte.
Okay, wenn wir davon ausgehen, dass in 70 Ländern beispielsweise gewählt wird, dann sind die ja vielleicht demokratisch verfasst. Und dann gibt es die Zahl 23 dazu. Okay, das war jetzt fies. Ich löse das direkt auf.
Ich gucke aber die ganze Zeit skeptisch und komisch. Nee,
genau.
Böse nicht, aber eher so, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt anfangen, irgendwelche Vermutungen zu machen, aber irgendwie machen die alle keinen Sinn. Deshalb habe ich jetzt, auflösen.
Okay. Also, und zwar habe ich dann geschaut, also wenn in so vielen Ländern gewählt wird, dann muss es ja auch in ziemlich vielen Ländern Demokratien geben. Und es gibt einen Demokratieindex.
Ja.
Und der schaut sich an, wie demokratisch sind denn die Länder? Und die haben dann so eine Skala und bewerten das in verschiedenen Kategorien.
Jetzt weiß ich, worauf du hinausläufst.
Und es gibt 23 Vollständige, nach dieser Skala, 23 vollständige Demokratien weltweit.
Und wo steht Deutschland?
Ah, was war jetzt die nächste Frage? Auf Rang 12.
Gott sei Dank habe ich die schneller gestellt.
Auf Rang 12, ja. Ja, das fand ich schon krass. Also das, zumal wir jetzt auch, wenn wir über EU reden, dann haben wir ja 27 Staaten in der EU. Und nicht alle dieser 23 vollständigen Demokratien liegen in der EU.
Ja, das scheint so.
Und dann geht es natürlich auch darum, wie ist Pressefreiheit gehandhabt, wie ist die Gewaltenteilung und so weiter und so fort. Wir wissen, dass es da auch in der EU große Probleme gibt bei einigen Mitgliedstaaten. Aber ich fand das schon irgendwie, bei 170 Staaten, 23 vollständige Demokratien.
Und es werden weniger. Also diese Umfragen oder diese Recherchen sozusagen werden ja regelmäßig veröffentlicht. Und es sind weniger Demokratien jetzt als noch vor einigen Jahren auf der Welt.
Ich glaube, das kennzeichnet, dachte ich, so ein bisschen, wie relevant dieses Jahr auch wird für Demokratie und Demokratien weltweit. Mhm. Und das ist, ja, ich weiß, dass unsere Wähler, unsere Zuhörer,
die haben auch gewählt.
Sicherlich wählen gehen, genau, dass es vielleicht nicht der richtige Aufruf ist zu sagen, geht wählen, sondern vielleicht setzt euch noch mehr für die Demokratie ein, weil es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist und weil wir eben merken, dass es in vielen Bereichen dieser Gesellschaft Gegenbewegungen gibt und das ganz, ja, auf der ganzen Welt.
Das ist ein gutes Stichwort. Nico. Ja. Wo und was hast du das letzte Mal gewählt?
Was? Oh Gott, ich darf auch keine Wahlempfehlung geben.
Aber was in welchem Kontext?
Ja, welchem Kontext habe ich zuletzt gewählt? Ich habe das darüber nachdenken müssen, aber es ist ein bisschen einfach, weil das war die Landtagswahl hier in Hessen. Mhm. Da war ich wählen. Und ich vielleicht noch so eine Sache zum Wählen. Ich wähle sehr gerne. Tatsächlich, ich fand immer dieses Momentum von irgendwie, ich gehe sonntags irgendwie.
Ist ein bisschen feierlich auch.
Ja, gehe so ins Wahlbüro und mach mein Kreuz. Mhm. Und jetzt war es die letzten Jahre tatsächlich so, also erstens natürlich durch Corona, aber dann jetzt auch wegen verschiedenster anderen Bedingungen habe ich ganz viel mit Briefwahl gemacht. Und das ist irgendwie,
ist nicht so cool,
das,
ne?
Das demokratische Gefühl ist ein bisschen geringer.
Ja.
Aber genau, die Landtagswahl in Hessen war meine letzte Wahl. Mit dem Ergebnis war ich nicht so glücklich übrigens.
Also ich, deshalb willst du nicht sagen mit dem demokratischen Gefühl, aber sagen wir mal so, es gibt ja auch rechtspopulistische Gruppierungen, die sagen, Briefwahl ist nicht demokratisch, weil das wird gefälscht. Ne? Mhm. So, das ist ja, ja diese Geschichte, die dann erzählt wird. Und genau, deshalb vielleicht ist das sozusagen auch anhand des Gefühls von Menschen ein bisschen zu darzustellen, ne? Dass man sich dann auch nicht, dass es nicht so sich wirklich echt anfühlt oder nicht so feierlich oder offiziell oder so.
Das Gemeinschaftliche geht auch ein bisschen weg. Also dann geht man ja mit ganz vielen Menschen, die in seinem Umkreis leben,
irgendwie trifft zusammen vielleicht ins Wahlbüro,
trifft vielleicht noch Leute, aber vielleicht auch nicht. Ja. Also aber erkennt man den ein oder anderen Nachbarn, Nachbarin.
Ja.
So. Also finde ich, ja, ich hoffe, dass ich dieses Mal bei der Europawahl es in echt hinkriege. Das ist auch ein bisschen Logistik.
Ja, ich schaffe es nicht. Ich habe die Wahlunterlagen für die Briefwahl angefordert. Hm.
Ja. Ja. Wann hast du denn das letzte Mal gewählt?
Ich habe auch drüber nachgedacht, wie das war. Und ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor 5 Jahren gewählt. Hm. Schon länger her. In Belgien. Ich bin Belgierin. Mhm. Also ich kann in Deutschland nur eingeschränkt wählen und habe da, war vor 5 Jahren auch Europawahlen logischerweise, die Legislaturperiode ist 5 Jahre.
Ja.
Und in Belgien ist aber quasi zusammengeführt die Europawahl, gleiche Legislaturperiodendauer ist sozusagen auch die sogenannten, ich übersetze jetzt mal in unser System hier in Deutschland, Landtags- und Bundestagswahlen, heißt bei uns in Belgien anders. Ein bisschen anders. Mhm. Also diese ganzen Ebenen werden zusammengewählt. Und deshalb würde ich sagen, das letzte Mal, dass ich gewählt habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist vor 5 Jahren gewesen.
Mhm. Mhm. Das ist ja schon lange her.
Ja. Ja, das stimmt. Ja. Genau, wird nur mal Zeit, würde ich jetzt sagen.
Ich meine, wir reden jetzt auch gleich noch über andere Gelegenheiten, wo man auch wählen kann.
Mhm.
Wir wollen ja auch dann doch schnell noch mal zum Sport kommen. Aber ich glaube, vielleicht noch mal, um dieses Superwahljahr abzurunden, wir haben ja schon ganz viel gesagt, was und wo gewählt wird. Als nächstes stehen die Europawahlen an für uns. Da darfst du dann auch wieder wählen, ganz offensichtlich.
Ja.
Das ist ja ein hochkomplexes System, was man da wählt. Ich glaube, das dröseln wir jetzt nicht auf.
Nee, das machen wir auch nicht.
Aber wir verlinken euch irgendwie spannende Infos dazu, wo man sich da so ein bisschen informieren kann, was wähle ich da, also was tatsächlich, also welche Institutionen wähle ich da und wie funktioniert das Ganze.
Mhm.
Interessant werden natürlich auch die Kommunalwahlen, die jetzt auch direkt teilweise mit der Europawahl stattfinden. Ich glaube, in Thüringen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau.
Und dann natürlich im Jahresverlauf die Landtagswahlen, auch in 3 Bundesländern, Thüringen, Sachsen,
Brandenburg.
Danke. Ich habe da immer Schwierigkeiten, mir das zu merken tatsächlich, obwohl ich es so relevant finde. Genau, und das wird natürlich interessant, wie sich da die demokratische Lage entwickelt. weil natürlich mit dem, was uns die Voraussagen irgendwie kennzeichnen, kann das auch eine blöde Richtung gehen, eine sehr blöde Richtung. Auch da würden wir euch noch mal was zu verlinken. Was bedeuten denn gewisse Mehrheitsverhältnisse auch für die Landespolitik dann dort vor Ort, aber eben auch für die Bundespolitik? So ein Stichwort wäre der Verfassungsblock-Bericht.
Ja.
Da will ich jetzt aber auch nicht zu tief reingehen. Ich glaube, das geht auch ein bisschen zu weit, aber ich glaube, das ist total spannend, sich das auch noch mal anzuschauen.
Genau, also und dann kommen wir auch nochmal Bundestagswahl, nicht in diesem Jahr, beim nächsten Jahr. Und ich würde sagen, die Europawahlen dieses Jahr sind auch so ein bisschen Seismograph für das nächste Jahr, auch wenn die natürlich nochmal anders sind. Also oft wird Europawahl auch eher als Protestwahl gesehen oder sind halt eben nochmal andere Parteien, die sich auch zur Wahl stellen. Es gibt auch keine 5%-Hürde, um in sozusagen dem Europäischen Parlament einzuziehen. Das heißt, es gibt nochmal andere Kontexte. So, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern auch nochmal so ein Seismograph ist für die politische Stimmungslage. Und dass ein Jahr vor den Bundestagswahlen, kurz vor Landtagswahlen, ich gehe davon aus, dass viele diese Europawahlen auch jetzt sehr stark beobachten werden und dass das eventuell dann auch die Ergebnisse, je nachdem wie die aussehen werden, Niederschlag finden wird in konkrete Politik und Aussagen und Verhalten und Debatten, die wir in Deutschland haben werden.
Total. Und tut es ja jetzt schon.
Tut es jetzt schon.
Also ja. Es ist ja auch interessant. Also die EU wird ja auch oft gesehen als erstmal ein wirtschaftlicher Zusammenhang.
Ja.
Ist ja also der zweitgrößte Binnenmarkt der Welt. Das heißt auch was, wenn man sich mit Wirtschaft auskennt. Und für Deutschland übrigens der wichtigste Absatzmarkt. Also Deutschland profitiert überproportional von der EU, im Gegensatz zu dem, was irgendwie RechtspopulistInnen behaupten. Und ich glaube, das ist jetzt schon interessant zu sehen, dass ja auch jetzt die Wahlaufrufe zur Europawahl in vielen Teilen auch den Tenor haben, wählt demokratisch, beachtet, dass wir unsere Freiheit, auch unsere wirtschaftliche Freiheit hier schützen müssen, weil eben andere Systeme oder nationalstaatliche Zerstückelungen würden unseren Wohlstand hier massiv bedrohen. Und da gab es ja sogar Wahlaufrufe von Wirtschaftsunternehmen oder vom Verbund von Wirtschaftsunternehmen. Fand ich ganz interessant, das auch nochmal zu beobachten, dass diese Gefahr des Abbaus der Demokratie, des Abbaus unserer demokratischen Freiheit, dass die auch jetzt in Wirtschaftskreisen erkannt wird, weil das tatsächlich den Standort auch schmälert am Ende. So blöd sich das anhört, aber ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, das auch mit zu bedenken, weil das ja absolut Einfluss auf die Leben von allen Menschen hier in Europa hat.
Und die europäischen oder die Europawahlen stehen jetzt auch unter dem Kontext immer noch des Angriffskriegs Putins und Putins Russlands auf die Ukraine.
Ja.
Und ich glaube, dass sozusagen, wenn man so ein bisschen schaut, wer sich auch einsetzt für den europäischen Gedanken, für Europa, da ist jetzt Wirtschaft sozusagen der konkrete Entwicklungsmotor der letzten Jahrzehnte gewesen. Und das ist ja auch wichtig. Und wenn man Richtung Brexit schaut, weiß man ja auch ein bisschen, was man an Europa hat, an der Europäischen Union in dem Falle. Aber es ist halt eben auch ein Friedensgarant gewesen.
Ja.
Natürlich nicht die ganze Zeit. Viele vergessen, wenn wir darüber sprechen, die letzten Jahrzehnte hatten wir Frieden. Das stimmt nicht, weil auf dem Balkan gab es keinen. Aber es ist zumindestens in weiten Teilen eine Friedensphase, wie wir sie in dieser Region der Welt vorher quasi nie hatten.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal uns anschauen, welche Angriffe auch täglich noch passieren, eher dann sozusagen über diese ganze Russland-China, es sind ja auch Angriffe auf unsere Demokratie.
Ja.
Das heißt also, Europawahlen sind auch nochmal Wahlen in dem Kontext Friedenssicherung.
Ja.
Und das werden aber auch einige gut verstehen.
Ja, deswegen ist es dann wiederum nicht so unverständlich finde ich, dass dann auf in den Wahlprogrammen, auf den Wahlplakaten diese großen Themen stehen. Ja. Weil Europa doch manchmal abstrakt ist und wir alle also damit aufgewachsen sind, so, also wir zumindest, die jetzt hier im Raum sitzen, kennen Europa als geeintes Europa, als friedliches Europa, auch wenn es natürlich die Kriege vom Balkan gab, es waren ja keine Kriege innerhalb der EU. Ja. Also die EU an sich ist ein Friedensgarant, wie du schon gesagt hast. Und manchmal nimmt man das, glaube ich, auch so ein bisschen für selbstverständlich hin. All das, was möglich ist. Also Schengen-Raum, also wir können uns quasi frei bewegen zwischen Ländern und so.
Das ist so toll, ne? Ich bin vor kurzem jetzt nochmal in London gewesen. Mhm. Ich brauchte einen Reisepass. Mhm. Es ist so lästig, ne, das zu beantragen. Oder ich erinnere mich, ich bin ja im Dreiländereck groß geworden. Belgien, Niederlande, Deutschland. Habe in Belgien gewohnt, in Deutschland studiert damals. Und ich hatte 2 Portemonnaie dabei immer und immer das falsche Kleingeld und zu einem blöden Wechselkurs dann mit deutscher Mark in Belgien bezahlt. Das war immer 1:20, sag mal, der blödste Wechselkurs überhaupt. Aber ich hatte dann im Zweifelsfall halt D-Mark und keine Franken dabei. Mhm. Und das ist auch etwas, was man irgendwie voll vergisst, ne, wenn dieser Euro, dass das eigentlich ja auch uns geholfen hat, einfach frei miteinander zu reisen, zu leben. So, schon, ich bin schon sehr überzeugt davon.
Ja. Ich würde vielleicht jetzt einen Punkt, den wir später machen wollten, kurz vorziehen, damit wir dann in die Sportvereine und zum Wählen kommen, weil jetzt haben wir so viel über Europa geredet. Ja. Und ich finde das aber auch gut, weil das hat sich ja jetzt gerade so cool entwickelt. Ich glaube, dass es auch nochmal wichtig ist, für uns jetzt in Bezug auf Sport zu bedenken, was hat Europa und die Europawahl mit dem Sport auch zu tun. Und das ist jetzt, das ist auch wiederum ein bisschen abstrakt, aber ich glaube zum einen auf jeden Fall die Wertekonstrukte, die die EU und die Europäische Gemeinschaft irgendwie uns mitgibt. Das sind die Menschenrechte, das sind die Chartas für Vielfalt, aber auch die Charta für die Behindertenrechte und der Menschenrechtsgerichtshof der EU. Das ist, glaube ich, alles total wichtig, weil das auch den Rahmen nochmal setzt. Und für den Sport ganz konkret gibt es aber eben auch ganz wichtige Element, zum Beispiel gibt es ein Erasmus Plus Sport, explizit Sportförderprogramm, wo wirklich viel Geld in den Sport in Europa reinkommt. Deutschland ist da noch nicht so gut drin, da zu partizipieren, aber zumindest gibt es auch da sehr, sehr spannende Verbundprojekte. Und ich glaube, dass dieser europäische Gedanke von wir tauschen uns über Ländergrenzen, über kulturelle Grenzen hinaus aus zu unserem Thema Sport wird da doch sehr stark gelebt. Und ich glaube, deswegen ist auch die EU wichtig für den Sport, auch hier in Deutschland.
Und ich glaube, man sollte auf EU-Ebene auch den Sport noch mal besser in den Blick nehmen. Mhm. Weil das ist schon so, also du hast gute Punkte genannt, ich würde das auch unterstreichen. Und gleichzeitig wird Sportpolitik eher auf Länderebene bei uns sogar gemacht. In anderen Ländern, Staaten ist es dann eher auf staatlicher Ebene, weil es dann oft eher so Spitzen- oder Leistungssport gebunden ist. Und auf europäischer Ebene, glaube ich, ist das Thema immer so ein Nebenthema. Es wird es auch bleiben, aber die Relevanz quasi, die gesellschaftspolitische Relevanz der Idee von Breitensport auch nochmal was weiter zu diskutieren, ich glaube, das ist schon auch sinnvoll. Und in so Feldern wie Anti-Doping, Wettbewerbsmanipulation und solchen Sachen, das wird auch nochmal stärker diskutiert auf europäischer Ebene. Das ist dann schon eher die Themen, die dann oftmals diskutiert werden. Mhm.
Ich finde es auch, also es gibt ein Weißbuch des Sports, da sind auch schon einige wichtige Dinge festgehalten. Es gibt auch erst seit 2011 einen Arbeitsplan Sport auf europäischer Ebene. Und auch da sind natürlich viele Dinge besprochen worden. Es geht immer viel um Integrität. Und wie gesagt, die großen Themen werden da besprochen. Aber es ist eben auch eine Chance, würde ich sagen, gerade die supranationalen Verbände, sowas wie UEFA, FIFA, die auch hier in Europa sitzt, aber eben auch das IOC, und dann die anderen anschlussfähigen Verbände, dass die natürlich auch da eine gewisse Kontrollinstanz kriegen könnten. So, das ist
vielleicht im Moment noch nicht so. Genau.
Und ich finde es interessant dann wiederum, wenn ich in die Wahlprogramme schaue, dass da relativ wenig zum Sport stand. Also ich habe jetzt nicht alle 100 Programme gelesen von allen Parteien, eher weniger, aber ich habe mir mal die großen vorgenommen und da stand sehr, sehr, sehr wenig zum Sport. Das heißt, der Sport wird da noch nicht so stark wahrgenommen auf der deutschen Politikebene, was nach Europa geht. Gleichzeitig ist er aber in vielen EU-Programmen wirklich Bestandteil geworden, immer stärker auch als Kulturgut erkannt worden.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine demokratische und stabile EU haben, um diese Programme auch weiter auszubauen und da irgendwie präsent zu sein. Ja.
Gut, und dann wollten wir ja mal von sozusagen der EU, die jetzt dann nochmal einen Schritt weiter ist als das, was wir meistens besprechen, weil meistens sind wir ja auf Ebene von Deutschland unterwegs, nochmal ganz runtergehen, und zwar in den Sportvereinen, weil als wir das Thema Wahlen uns vorgenommen haben, hatten wir das Gefühl, wir brauchen euch an den Empfangsgeräten jetzt nicht unbedingt nochmal erklären, was sozusagen Wahlen grundsätzlich sind. Und wir wären selber völlig überfordert gewesen, das Wahlsystem bzw. das parlamentarische System der Europäischen Union in Kürze, kurz und knapp darzustellen. Aber uns ist aufgefallen, dass natürlich Wahlen jetzt nicht nur stattfinden, quasi um Parlamente zu wählen oder Abgeordnete, die nachher die Parlamente bestücken, wie auch immer das aussehen mag, auf europäischer bis zur Kommunalebene, sondern eben auch in anderen Situationen in unserem Leben gibt es Wahlen, da kann man an Wahlen teilnehmen. Und nicht umsonst sagen wir ja ganz oft dieses geflügelte Wort, dass Sportvereine auch Orte gelebter Demokratie sind. Und das wird dann festgemacht eigentlich an so einem formalen Vorgehen wie Wahlen im Sportverein.
Ja.
So, genau. Und deshalb wollen wir da so ein bisschen eintauchen und gemeinsam nochmal kurz auf dieses Thema schauen, wie es denn eben mit Wahlen im Sportverein bestellt ist. Und ich weiß, du bist in einem Sportverein, ich nicht, muss ich ja gestehen, aber du bist auch im Vorstand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wann waren denn die Vorstandswahlen? Wie weit bist du in der Legislatur?
Ja, ich bin jetzt, ich werde nächstes Jahr, müsste ich mich wieder der Wahl stellen. Bei uns im Verein, weil wir so großer Verein sind, gibt es quasi einen Zwischenschritt. Es gibt eine Mitgliederversammlung eigentlich nur, wenn wir Satzungsänderungen machen, und das heißt, es gibt einen Vereinsrat, der gewählt ist von den Mitgliedern, und der wählt dann den Vorstand. Da wurde ich letztes Jahr gewählt.
Das heißt, ihr habt 3 Jahre als Legislatur.
2 Jahre.
2 Jahre sogar.
2 Jahre, genau. Wir wechseln, das ist immer ein bisschen im Wechsel, dass quasi die Möglichkeit bestünde, jedes Jahr neu zu besetzen, den Vorstand. Genau. Aber ja, ich finde, das ist ein super Hinweis, oder überhaupt über Wahlen, weil sonst reden wir sehr viel auch über Demokratie als Lebensform oder Demokratie als Wertekonstrukt. Und hier sind wir jetzt sehr stark bei den formalen Aspekten von Demokratie im Sport, die unglaublich wichtig sind, weil die Stabilität geben, weil die Struktur geben und weil die den Menschen die Möglichkeit geben zu sagen, okay, wir haben in einem demokratischen Konstrukt die Chance, uns einzubringen. Wie das dann in der Praxis umgesetzt wird, ist natürlich die nächste Frage, aber zumindest gibt es diese Strukturen.
Ja.
Und das ist auch eine Stärke und ein Kennzeichen der deutschen Sportwelt oder der deutschen Sportorganisation, die es ja in vielen Ländern nicht so oder in abgewandelter Form vielleicht gibt.
Ja, genau. Und was interessant ist, ist unser Tenor, den wir immer wieder haben, das ist nämlich, wir müssen eigentlich auf die Satzungen schauen. Also wir haben Vereinsrecht in Deutschland, in dem Vereinsrecht sind so die groben Regeln festgelegt, wie es denn mit den Wahlen geht. Also wer darf wählen, wie sollen Wahlen ablaufen, auch welche Voraussetzungen hat man, wer darf die einberufen, wie werden Wahlen sozusagen konkret sogar umgesetzt. Das ist das bürgerliche Gesetzbuch. Ja. BGB, diesen Rahmen sozusagen aufmacht. Und gleichzeitig sind aber wiederum ganz konkrete quasi Regelungen dann wieder in der Satzung des Vereins nachzulesen.
Und an dieser Stelle ein kleiner Servicehinweis, den wir dankenswerterweise von einem Hörer bekommen haben. Und er hat uns Folgendes geschrieben zur Frage vom Wählen im Verein. Er schreibt 2 Feinschmecker-Hinweise. Ihr sagt an einer Stelle, der Status der Gemeinnützigkeit verlange die Wahlen. Nope. Gemeinnützigkeit verlangt keine innere Demokratie, sonst wären Stiftungen raus und auch Einzel-GmbHs. Und auch das BGB verlangt keine Demokratie. Die Regeln im Gesetz sind nachgiebiges Recht. Wenn in der Satzung nichts anderes steht, gilt dieses Vereinsrecht. Aber Abweichungen sind mehr als möglich. Geloste Vorstände oder auch eine Erbenmonarchie kann die Satzung bestimmen. Das Amtsgericht will nur, dass klar ist, wie ein Vorstand bestimmt wird. Und die Mitglieder können die Regeln ändern. Da ist dann endlich die Demokratie zu finden. Die Satzung ist die Verfassung. Ich danke und Nico dankt auch sehr für diese Ergänzung. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Gemeinnützigkeitsrecht sucht, dann empfehle ich die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, und Stefan Diefenbach-Trommer hat uns dankenswerterweise diese Ergänzung geschickt.
Und gleichzeitig sind aber wiederum ganz konkrete quasi Regelungen dann wieder in der Satzung des Vereins nachzulesen. Ja. Zum Beispiel zum Wahlalter.
Ja.
Das ist ja unser Thema. Wir hatten das eben noch gar nicht erwähnt, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh auch. Bei den Europawahlen ist Wahlalter in Deutschland ab 16. In Belgien auch übrigens, in Österreich auch. Ich glaube nicht, dass es in allen Ländern der EU so sein wird. Ich glaube, dass Griechenland Wahlalter ab 17 hat. So. Also Wahlalter ab 16 bei den Europawahlen.
Ja.
Und wie ist bei euch im Verein?
Ja,
bei euch ist bei genau, ab 18.
Ab 18 Jahre, okay. Ja, genau. Also tatsächlich sind wir aber auch gerade dabei, unsere Satzung zu verändern. Und genau, also und ich versuche auch immer, das ein bisschen, also erstens bei uns, aber auch jetzt, sagen wir mal, in meiner Beratungsarbeit, wenn ich Vereine begleite, versuche ich das auch zu öffnen, dieses Denken. Weil natürlich ist es sinnvoll, dass Menschen sich irgendwie mit Wahlentscheidungen auseinandersetzen können. Auf der anderen Seite haben wir bei allen Vereinen, die ich kenne, ja, fast allen Vereinen, die ich kenne, das Thema, wer kommt denn zu diesen Wahlen? Und wer lässt sich aufstellen, ist ja vielleicht auch die nächste Frage. Und wie demokratisch ist das Ganze? Und der Wunsch ist ja eigentlich da, dass da mehr, viele Menschen teilhaben. Und wir limitieren aber, wenn wir wissen, wie unsere Sportvereine demografisch aufgebaut sind, wissen wir, dass in der Regel junge Menschen in den Sportvereinen sind. Also viele, viele, viele Mitglieder sind sehr jung, unter 18, teilweise noch, natürlich noch viele Kinder, auch unter 12 Jahren. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, warum nicht mal in einem Verein ein Wahlrecht ab 12 einzufordern und zu sagen, hey, warum nicht das zu nutzen, um den jungen Menschen klarzumachen, hey, hier könnt ihr mitbestimmen und hier könnt ihr wirklich mitbestimmen. Und das ist eine andere Art zu wählen als eine Bundestagswahl. Es hat viel weniger Konsequenz natürlich als eine Bundestagswahl, aber es hat eben eine große Chance, Menschen irgendwie zu animieren, teilzuhaben und junge Menschen zu kennzeichnen, okay, wir nehmen euch ernst. Das ist wichtig. Und dann kommen vielleicht auch ein paar mehr Leute zu einer Mitgliederversammlung, wenn sie wissen, hier kann ich mitmachen. Also ich plädiere immer wieder dafür, da ein bisschen kreativer zu werden und auch ein bisschen mutiger. Zu sagen, wir müssen uns auch nicht immer an das halten, was im BGB steht, zum Beispiel, weil das gibt einen Rahmen vor, das hast du ja schon gesagt, aber wir können in unseren Satzungen eben auch andere Dinge definieren und uns dort auch mal ein bisschen frei machen von solchen Korsetten.
Mhm.
Ja.
Und sogar im BGB steht, dass Minderjährige durchaus das passive Wahlrecht haben, also die dürfen aufgestellt werden, gewählt werden. Die Eltern müssen oder die Erziehungsberechtigten, wie auch immer, müssen nur einverstanden sein mit der Wahl des Kindes und dann idealerweise auch dem Kind die Möglichkeit geben, in einem bestimmten Rahmen auch geschäftsfähig zu sein.
Ja.
So, aber diese Möglichkeiten sind da. Und ich glaube, wenn wir in so grob mal scannen, wie die üblichen Satzungen von Sportvereinen sind, würde ich jetzt mal behaupten, bei den meisten ist Wahlalter ab 18. Wäre das auch so deine Beobachtung in den Vereinen, den du berätst?
Würde ich sagen. Ja. Das Durchschnittsalter der Wählenden ist dann deutlich höher.
Ja.
Wäre meine Wahrnehmung.
Ja.
Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es natürlich sehr formal ist an vielen Stellen. Also es gibt halt gewisse Vorgaben, die sehr formal auch eingehalten werden. Das kennzeichnet uns Deutsche ja auch ein bisschen, dass wir dann doch sehr formalistisch sind. Hat seine guten Seiten, weil Dinge eben strukturiert abgearbeitet werden können. Es hat aber eben auch, es schließt auch Menschen aus. Und es macht es manchmal nicht so leicht zugänglich. Und ich erkenne das aber auch bei uns hier in der Sportjugend Hessen beispielsweise. Wir überlegen auch immer wieder, wie können wir unsere Hauptausschüsse, und warum heißt das überhaupt Ausschuss, was heißt das überhaupt? Also wie können wir die so gestalten, dass sie zugänglicher sind für Menschen und irgendwie sich moderner gestalten. Aber auch da sind wir natürlich an gewisse formale Voraussetzungen gebunden. Genau, ich glaube aber, dass das hat eben eine Stärke und es hat auch was Explodierendes.
Ja. Ich habe mit einem Kollegen vorher gesprochen und der hat mich gefragt oder hat mir gesagt, voll interessant wäre mal zu wissen, wie die Wahlbeteiligungen sind bei Vereinswahlen, Vorstandswahlen in Vereinen.
Ja.
Also wie viele der Mitglieder, die wählen dürften, wählen auch schlussendlich. Und das, ich würde mal sagen, da sind wahrscheinlich die Ergebnisse nicht ganz so zufriedenstellend. Das wäre mein Gefühl zumindest jetzt. Und ich habe mir mal ausgedruckt, das ist ein bisschen älter, aus einer älteren Publikation des DOSB von 2017, 2018, gibt es bestimmt auch in neuer, habe ich aber so schnell jetzt nicht recherchiert. Und zwar Vorstandspositionen, nämlich wenn man im Verein wählt, wählt man ja den Vorstand so des Vereins. Also Vorstandspositionen nach Altersgruppen. Und du hast die Vorstellung quasi formuliert, es wäre toll, wenn wir Wahlalter ab 12 hätten. Hier steht quasi, was finden wir an Positionen, zum Beispiel ehrenamtlicher Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder Vorsitzende. Oder sowas wie Breitensport, Wartin oder Schatzmeisterin, Schriftführerin, Pressewartin. Und da sind 0% Personen bis 18 gewählt worden, die da sozusagen bei der Befragung aufgeführt worden sind.
Ja.
Die meisten jungen Menschen bis 26 sind Jugendwartinnen. Also in dem Jugendbereich. Ja. Ist auch logisch.
Ja.
Die dann eben diese Position haben oder Sportwartin. Interessanterweise sind aber, wenn man quasi die Position von Jugendwerten sich anschaut, sind nicht die meisten unter 26, sondern, willst du mal schätzen, wer denn
55 plus. 55 bis 70 sind die meisten.
Ja, du bist gut. Also die 41% der JugendwärtInnen in den Sportvereinen sind in der Altersgruppe 41 bis 60.
Ja, okay.
So, und also das finde ich schon auch ganz interessant, total, ne? Also wer wählt in Sportvereinen, wer wird gewählt? Und dann sehen wir ja noch nicht dahinter, wie oft gibt es auch Veränderungen in Vorständen? Weil das eine ist ja das Alter, das andere ist, wie oft gibt es Wechsel von den Personen oder werden die Positionen auch ein bisschen vererbt.
Ja, total, absolut. Genau, oder einfach ganz, ganz, ganz lange gehalten. Ich glaube, so Brücken, die es dann gibt, was ja einige Ordnungen und Satzungen auch machen, ist, dass es für gewisse Positionen Altersobergrenzen gibt. Das limitiert dann automatisch die Zeit, die eine Person diese Stelle oder diese Position innehaben kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr klug, das zu machen. Insgesamt habe ich jetzt schon viel über Engagement nachgedacht und bin auch immer öfter bei dem Schluss, dass es vielleicht bei vielen Ehrenämtern auch sinnvoll wäre, eine Maximaldauer festzulegen, weil dann kann man das vielleicht auch mal vom Ende her denken. Also mit was möchte ich hier aus diesem Amt herausgehen?
Ja.
Also was sind Dinge, die ich erreichen will, damit ich sagen kann, jetzt gebe ich das gut ab. Und wenn es aber endlos ist, dann fällt das natürlich schwieriger, das so zu denken. Und dann gibt es, glaube ich, so zwei Dinge, die passieren. Das ist passiert, dass Menschen nicht loslassen können und andersrum auch das Gefühl kriegen, wenn ich jetzt loslasse, dann bricht hier alles zusammen.
Ja.
Von daher finde ich beides sehr legitime Gefühle, aber ich glaube, vielleicht kann man darüber strukturell auch nochmal nachdenken.
Finde ich eine gute Anregung, auf jeden Fall. Und vielleicht nur nochmal einen Punkt, das wissen wahrscheinlich die meisten auch, die zuhören, dass es jetzt an Wahlmöglichkeiten jetzt nicht nur Vorstand gibt in einem Sportverein, sondern auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau, weniger formal, in Trainingsgruppen oder in Teams oder dann auch so Jugendvorstände, es ist auch nochmal so als ein Format gibt, also es ist quasi ja auch eine Möglichkeit gibt, anders nochmal sich zu engagieren und das ist über quasi diesen Vorstandspositionen auch noch andere Engagementformen gibt.
Ja.
Ne? Also das muss nicht unbedingt ein gewähltes Amt sein.
Ja.
Oder nicht das formal gewählte Amt im Vorstand.
Total, genau. Also das sind ja auch dann wieder Demokratieanlässe, die man schaffen kann in einem Team, dass, dass dort Wahlen stattfinden zum Teamcaptain, zum, keine Ahnung, zum gemeinsamen Zielen und Ähnlichem. Also ich glaube, dass da geht es dann wieder über in die Demokratie auch als Haltung und als Lebensform. Aber das sind trotzdem auch formal wichtige Wahlen, wo vor allen Dingen Demokratielernen stattfindet dann auch am Ende.
Ja.
Ich finde noch, also mein Credo, und das, ich weiß, wie schwer das einzuhalten ist aus meiner eigenen Tätigkeit, ist, dass wenn wir diese formal demokratischen Dinge einhalten müssen, um unseren Status als gemeinnützige Organisationen auch zu rechtfertigen, dann finde ich es wichtig, das auch noch stärker als Chance zu begreifen und zu überlegen, wie schaffen wir das, das so zu gestalten, dass viele Menschen sich möglichst gerne dort beteiligen, weil das die Potenziale unserer Vereine auch noch mal stärkt. Und ich habe aber eher das Gefühl, dass es eben oft möglichst schnell, möglichst reibungslos stattfinden soll, was auch gut ist, weil dann geht der Betrieb auch weiter, es kann mehr Sport angeboten werden. Aber ich glaube, Potenziale gehen da auch ein bisschen verloren.
Ja, und auch sozusagen die Lust und die Freude, die wir so auch eben formuliert haben, dass wir nochmal Lust haben, auf Wählen zu gehen und dass das auch ein emotionaler Moment ist, so, dass das auch gar nicht unbedingt so wertgeschätzt wird, sondern so als etwas Lästiges, wie du schon formuliert hast. Und ich glaube, im Sinne von Demokratiebildung, dass oftmals nicht so unbedingt die Verbindung zwischen einer Wahl im Sportverein und sozusagen einem demokratischen Engagement oder einem Engagement für die Demokratie allgemein gesehen wird. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so Abspaltung der Identität, ne? Also man ist BürgerInnen und dann ist man im Sportverein und macht da sein Training. Aber das eben als politischen Raum zu sehen und einen Gestaltungsraum als quasi ein Teil unseres demokratischen Zusammenlebens, das weiß ich nicht, ob das so aktiv gedacht wird von vielen Menschen. Würde ich auch ein bisschen bezweifeln an der Stelle.
Das ist auch eine Entwicklungsrichtung. Auch das, was hat denn meine Wahlstimme zum Vereinsvorstand überhaupt mit meinem Verein zu tun? Das ist ja manchmal schon schwierig darzustellen.
Das wäre schon der erste Schritt.
Weil das schon sehr weit weg ist teilweise.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, woran wir insgesamt im Sport auch arbeiten können.
Ja. Ja.
Weil das eben Potenziale hebt. Ich würde vielleicht noch so, wenn wir jetzt so langsam Richtung Richtung Ende kommen, vielleicht nochmal einen Gedanken loswerden, auch einfach vielleicht als Inspiration Richtung ZuhörerInnen, dass wir ja wählen als jetzt, sagen wir mal, die demokratischste Form gerade erfassen, um unseren Staat oder wie auch immer unsere Politik zu organisieren. Also wählen wird sehr hoch gehalten, ist auch gut so. Es ist auch wichtig, dass viele Menschen wählen gehen. Je höher die Wahlbeteiligung, desto legitimer sind die Wahlen, desto breiter ist das Spektrum, das abgebildet wird. Gleichzeitig gibt es aber auch schon immer in der Demokratie verschiedene Formen, um Beteiligung zu organisieren. Zum Beispiel gab es in Griechenland ganz viele, also in der Antike, ganz viele Losverfahren. Das war natürlich trotzdem, also wurden exklusive Gruppen, das war, ne, ihr kennt das alle, BürgerInnen waren nicht alle, es waren eher Bürger. Aber es wurde halt gelost unter diesen Menschen, die sich an dieser Gesellschaft beteiligt haben. Und die hatten dann gewisse Ämter inne oder gewisse Machtpositionen und dann wurde wieder gelost. Und dadurch wurden natürlich mehr Menschen irgendwie im Rahmen dieses ganzen Konstrukts beteiligt und konnten sich einbringen. Ich sage jetzt nicht, dass man das eins zu eins kopieren muss, aber es ist schon ein interessanter Aspekt, um zu überlegen, wie schafft man es denn, Menschen zu einer Beteiligung zu bewegen. Und wählen hat ja auch immer was damit zu tun, also wer kann sich aufstellen lassen. So.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich bin bei diesen, also Losverfahren finde ich irgendwie auch sympathisch, auch ein bisschen lustig. So, da gibt's ja auch sehr viel Forderungen für mehr, also mehr direkte Demokratie. Da sind dann auch oft so populistischere Parteien, also Bündnis Sahra Wagenknecht ist gerade oder auch AfD, so die das sagen. Dann frage ich mich schon manchmal, warum? Wünschen Sie sich mehr direkte Demokratie? Ist das wirklich, um wirklich mehr Menschen zu beteiligen oder nicht aufgrund, sagen wir mal, unserer heutigen Kommunikationsformen über Social Media und sehr verkürzten Inhalten, die nicht mehr gut bearbeitet werden können, dass das nicht dann eher bedeutet, das eher populistischere, markige, spaltende, emotionalisierende Themen dann eher gewählt wird. Also so direkte Demokratie muss schon, glaube ich, sehr gut geübt sein und sehr verantwortungsvoll umgesetzt. Und das sehe ich dann oftmals nicht. Ich bin dann schon sehr froh über unsere parlamentarische Demokratie, auch wenn sie unter großem Druck und auch mit viel Kritik oft versehen ist. Aber dein Punkt ist ja zu schauen, wie kann man vielleicht auch noch wählen, unterschiedlich ergänzen oder auch kreativ machen oder auch im Sportverein. Es muss ja nicht unbedingt, wir müssen ja nicht losen, um sozusagen Abgeordnete zu finden, aber dass man, und auch nicht um den Vorstand zu finden, das dürfte man auch gar nicht. Aber es gibt ja andere vielleicht auch Positionen in einem Verein oder Möglichkeiten, wo man genau mit so ein bisschen spielerischeren Methoden auch mehr Menschen in die Verantwortung bringen kann und Zugänge schaffen kann.
Genau, ich finde es total gut, dass du diese Differenzierung nochmal aufmachst. Also Referenden sind natürlich problematisch, weil es ja eine Ja- und Nein-Entscheidung ist. Und dann wird es halt oft sehr polarisiert. Also siehe Brexit. So.
Yes.
Aber ich finde zum Beispiel so Formate wie jetzt Bürgerbeiräte, die wir halt schon in verschiedenen Ländern, aber jetzt auch aktuell in Deutschland oder fast aktuell in Deutschland mal erlebt haben, wo es eben darum geht, dass zufällig ausgewählt Menschen, die die Demografie des Landes oder vielleicht dann eines Sportvereins darstellen, sich informiert zu einem Thema Gedanken machen und dann Empfehlungen aussprechen, finde ich eine sehr, sehr kluge Variante. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das auch im Sport funktioniert. Mhm. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie soll sich unser Verein in Zukunft ausrichten.
Ja, so. Total. Finde ich
und
ganz schlimm.
Das könnte man, glaube ich, total gut machen, indem man eben nicht nur den Vorstand dann das besprechen lässt, sondern vielleicht einfach mal überlegt, können wir nicht zufällig ausgewählt unsere Mitglieder beteiligen? Mhm. Und wer dann halt nicht mitmacht, macht nicht mit, dann sucht man jemand anders. Man wird Leute finden, die darauf Lust haben, wenn das ein guter Prozess ist.
Ja, finde ich auch total schöne Idee. Und diese Bürgerräte, die sind ja auch schon an manchen Stellen sehr weitgehend erprobt. Ne? Mhm. In Irland hat das sogar richtige Konsequenzen für das gesamte Land und für eine Gesetzgebung gehabt. Finde ich auch super schöne Idee. Vielleicht nur zum Ende hin nochmal so ein bisschen, wir haben uns angeschaut, wer gewählt werden kann in Sportvereinen und wer auch gewählt wird. Und haben dann gesehen, das hängt von Altersstruktur haben wir erstmal vor allen Dingen angeguckt. Wir haben uns ja jetzt nichts anderes angeschaut von Geschlecht oder anderen Dingen, die man jetzt noch hätte angucken können. Und bei der Europawahl oder allgemein bei Wahlen wollten wir nochmal abschließend quasi darauf aufmerksam machen, dass nicht alle wählen dürfen. Also ich habe ja eben schon so ein bisschen gespoilert, ich darf in Deutschland mich beteiligen an Kommunalwahlen oder auch Landkreisebene und Europawahlen und aber nicht an Landtags- oder Bundestagswahlen. Das kann ich dann sozusagen in Belgien machen, aber nicht in Deutschland. Dafür bräuchte ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Es gibt also viele Menschen, die in Deutschland wohnen und nicht wählen dürfen. Manche Menschen aufgrund des Alters, manche aufgrund sozusagen der Staatsbürgerschaft, manche aufgrund auch von Behinderung. So auch da gibt es Einschränkungen. Also dass wir vielleicht einfach nochmal schauen, auch auf die schauen, die nicht wählen dürfen und denen vielleicht auch zuhören. Ja. Wir sind ja oft in Positionen, wo wir auch solche Stimmen einfangen können, aufgrund unserer Arbeit schon alleine. Und dass wir das auch gut machen, zu gucken, wer kann jetzt hier einfach sich nicht beteiligen und was ist das auch, bedeutet das auch vielleicht für die Person, die sich nicht beteiligen kann?
Ja, ich finde, das ist übrigens auch nochmal ein richtig guter Hinweis für Menschen, die sich überlegen, vielleicht gehe ich gar nicht wählen, weil man ja auch überlegen könnte, also wem kann ich denn eine Stimme verleihen, indem ich vielleicht mal mit der Person rede, vielleicht ist es ein jüngeres Geschwisterkind, das noch nicht wählen kann, vielleicht sind es die eigenen Enkelkinder oder so. Also einfach mal überlegen, was würde die bewegen und wie würden die vielleicht damit umgehen, dass man dieses Recht nicht wahrnimmt.
Ja, genau, total. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, mit dem Wahlalter ab 16 bei den Europawahlen kommen jetzt noch mal ganz viele junge Menschen dazu. Also es wird einfach noch mal eine ganz große Gruppe mehr wählen können. Und interessanterweise wird es dadurch auch noch mal diverser, weil die Menschen, die dazukommen, die jungen Menschen zwischen 16 und 18, haben sozusagen öfter einen Migrationshintergrund als diejenigen, die bis jetzt wählen konnten, ab 18. Das ist auch ganz spannend, dass das ja auch nochmal unsere ja unsere Gruppe derjenigen, die Welt einfach nochmal verändert.
Spannend.
Ja.
Okay, wollen wir nochmal ein paar Keypoints geben?
Sehr gerne.
Die rausgehen?
Möchtest du anfangen?
Ah ja, okay. Okay. Ja, ich fange an.
Ja, sollen wir losen?
Ja, lass uns losen. Nein, wir fangen an. Engagement im Sportverein ist mehr als wählen. Wahlen sind aber auch wichtig.
Formale demokratische Strukturen im Sport sind wichtig, müssen geschützt und gelebt werden.
Bei Mitgliederversammlungen im Sportverein können wir mutiger und kreativer sein.
Und ich finde, das nächste machst du auch.
Das mache ich auch, okay. Und warum nicht mal das Wahlrecht ab 12 im Sportverein?
Ist ja deine Forderung.
Das ist meine Forderung.
Ja. Gut. Und zu den Europawahlen. Durch das Wahlalter ab 16 werden die Wahlberechtigten diverser.
Das musst du den letzten auch.
Ach so.
Sonst ist ungleich.
Ja, okay, das wollen wir nicht. Hören wir auch einmal denjenigen zu, die nicht wählen dürfen.
Ja, cool. Danke für das Gespräch.
Danke dir auch. Ich freue mich auf den 9. Juni.
Ja, bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, oh je, da bin ich auch gespannt. Vielen Dank, Nico.
Super, dann wie immer Links und Infos in den Shownotes und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Genau, also bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Ciao.